Jungs, würde ich jetzt mal sagen, machen irgendwie eher besser Sport. Mädchen sind so eher irgendwie die Streber.
Ich wäre gern Elsa, Anna und eine Fee.
Ich glaube eher, dass es einfach nie kein Junge machen würde, irgendwie mit einem Prinzessinnen irgendwie Kostüm, was weiß ich, irgendwo da rumzulaufen, weil ich meine, man ist ja ein Junge und kein Mädchen. Wenn du damit in die Schule kommst, wirst du erstmal verprügelt.
Ich brauche noch Prinzessinnenkleider.
Ich würde eigentlich sagen, alle sind gleich.
Weil das so ist, weil das Mädchen kann und Jungs auch.
Hallo zusammen, wir sind Julie
und Emma.
Wir beide werden euch heute durch diese Sendung führen. Gemeinsam mit unseren Kommilitoninnen Hanna, Ronja und Simone haben wir diesen Podcast produziert. Wir studieren alle Erziehungswissenschaft im dritten Semester an der PH in Freiburg. Zustande gekommen ist dieser Podcast, da wir gemeinsam das Modul Gender Studies belegt haben und unsere Dozentin uns die Möglichkeit gegeben hat, als Prüfungsleistung einen Podcast zu gestalten. Heute wird sich alles um Geschlechterklischees in unserer Gesellschaft drehen und im Zusammenhang mit der Frage, wie erziehen wir denn eigentlich? Wie ihr am Anfang gehört habt, haben wir Kinder befragt und dabei festgestellt, dass schon bei ihnen viele Rollenvorstellungen fest in den Köpfen verankert sind. Was denkst du denn, woher das kommen könnte?
An der Gesellschaft, am Patriarchat?
Ja, also Patriarchat, immer gute Antwort. Aber ich glaube, so richtig verstanden hat das jetzt noch niemand.
Ja, aber dafür haben wir ja verschiedene Interviews mit Fachpersonen geführt, die uns unterschiedliche Einblicke in die Welt der geschlechterreflexiven Pädagogik geben werden. Zum einen mit Bianca Basler und Miriam Scheffold, beide akademische Mitarbeiterinnen an der PH. Zum anderen mit Bernhard Kress, einem Grundschullehrer im Referendariat, und Julia, die als Hebamme arbeitet. Zum Beginn wollten wir aber erstmal die Basics klären und haben Miriam und Bianca deswegen gefragt, wie Geschlechterrollen überhaupt entstehen.
Dass Geschlecht letztendlich was total Konstruiertes ist. Also das ist ja nichts, was es natürlich gibt, sondern das hat als Strukturkategorie in der Gesellschaft, könnte man ja so soziologisch sagen, hat es die Funktion, irgendwie auch Ordnung zu schaffen, einzuteilen. So. Das könnte man vielleicht so neutral sagen, aber was dann damit dann so ganz normativ passiert, ist halt, dass es super krasse Vorstellungen davon gibt, wie man zu sein hat. Also wir haben zum einen dieses binäre System, wo sich halt einfach auch viele nicht wieder drin finden. Und wir haben diese Entweder-Oder-Logik. Und was glaube ich, immer so ganz gut ist, sich so klar zu machen, ist das, was Bianca meinte, mit dass das so natürlich erscheint, dass das ja immer so auch als biologisch und als natürlich und Männer sind so und Frauen sind so gesagt wird. Und das ist ein super machtvolles Argument, was sich so durchgesetzt hat und was so, finde ich, unsichtbar macht, dass das ja nichts ist, was genetisch festgelegt ist, dass Mädchen jetzt irgendwie super gerne Care machen und super fürsorglich sind und empathisch, sondern das ist halt was im Großwerden, in der Sozialisation oder was auch immer für ein Wort man dafür finden möchte, quasi so implizit gelernt wird, also implizit und explizit. Es gibt, glaube ich, verschiedene Sachen. Und das ist, glaube ich, voll wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass es nichts Natürliches ist, sondern was Konstruiertes und ganz machtvoll aber auch dann darin.
Da stecken ja einfach auch Interessen dahinter, ne? Also ich meine, bestimmte Personen haben eben Macht und die wollen natürlich das ja auch erhalten, ne? Und also jetzt so in unserer Gesellschaft, die ich jetzt als patriarchale Struktur oder patriarchale Gesellschaft beschreiben würde, sind es eben weiße Cis-Männer so, die ziemlich weit oben stehen, geabelte weiße Cis-Männer irgendwie. Und da ist eben so ein Interesse auch an Machterhalt, ne? Also jetzt nicht unbedingt intentional, also auch intentional, aber auch eben nicht intentional, weil wir ja alle eben in diesen Strukturen und Vorstellungen von Normalität stecken. Geschlechterrollen sind gesellschaftlich einfach so fest verankert und so wirkmächtig, dass wir im Prinzip gar nicht darum herumkommen und dass wir sozusagen in unserem Handeln und in unserem Sein immer wieder daran anschließen müssen, weil wir nicht außerhalb davon handeln können. Ne? Also wir beziehen uns ja immer wieder auf Geschlechterrollen, selbst wenn wir die kritisieren.
Ich finde, das sieht man auch sehr gut in den Medien, die wir konsumieren, eigentlich so in allem, was uns tagtäglich umgibt. Und ja, was ich immer sehr eindrucksvoll finde, so in Frauenzeitschriften, wo es immer um Diäten, Abnehmen, Schönheitstipps geht. Und dann dagegen Männerzeitschriften, die Fußball, Autos, technische Sachen behandeln.
Ja, voll. Aber das fängt ja auch alles gar nicht erst im Erwachsenenalter an, sondern schon bei den Werbungen im Kinderalter ist es ja irgendwie so. Also ich kann mich voll stark an meine Kindheit erinnern, als ich Nickelodeon zum Beispiel geschaut habe oder Kika und da immer so Werbung kam, wo irgendwie Jungswerbung kam, in Anführungszeichen, wo ganz viel Abenteuer und Action gezeigt wurde. Und bei Mädchen war das immer ein viel ruhigeres Umfeld mit Pink und mit Puppen und am besten noch irgendwie in der Spielküche oder so, damit die Klischees ganz typisch belegt sind. Genau.
Ja, und was du gerade auch schon angesprochen hast, eben mit Pink, auch diese absurde Zuordnung irgendwie von Farben zu Geschlechtern, Jungs blau, Mädchen rosa. Ich fand das damals als Kind auch immer voll schwierig, weil ich ja männlich gelesen wurde und damals auch noch männlich positioniert wurde und Pink aber total toll fand und aber so immer mehr festgestellt habe, irgendwie, also voll komisch, Pink zu mögen als männlich so positioniertes Kind. Und das dann immer, also irgendwann aufgehört habe, auch zu äußern und dann immer nur noch gesagt habe, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist, obwohl ich Pink genauso toll fand.
Ja, genau. Also mir ging es eigentlich auch ähnlich, nicht bezogen auf die Farben Pink und Blau, aber zum Beispiel bei Kleidern oder so, das sieht man ja, also jede Prinzessin trägt ja irgendwie pinke Kleider oder generell Kleider. Ich war nie ein Fan von Kleidern, aber irgendwie bekommst du das ja dann als Kind suggeriert, dass ein Mädchen oder Frauen generell Kleider tragen und das irritiert einen halt irgendwie auch als Kind.
Ja, und ja, ich finde, man sieht einfach diese Rollenzuschreibung umgeben uns die ganze Zeit und nicht nur uns, sondern natürlich auch Kinder und prägen auch total deren Realität.
Also diese Geschlechtervorstellungen, die sind ja eine krasse Normalität, ne? Also das ist so etwas, was wir nicht hinterfragen. Und wir brauchen ja auch immer so ein bisschen Normalität, so dass wir handlungsfähig sind, dass wir nicht jeden Schritt, den wir tun, handeln, uns bewegen, uns hinsetzen, wie wir essen, was wir anziehen, nicht immer bei jedem einzelnen Schritt überlegen und reflektieren müssen. Deswegen brauchen wir auch irgendwie so Routinen. Aber die Gefahr von Routinen ist eben auch, dass die uns dann so krass festlegen. Kinder, das finde ich ja so krass, die saugen ja die Welt auf. Die saugen die sich ja krass in sich auf. Ne? Und die, meine Kinder sagen manchmal irgendwie 3 Tage später, oder Wochen später sagen die irgendwas, wo ich denke, wovon reden die da eigentlich? Und dann fällt mir irgendwie so eine mini klitzekleine Situation auf, die die irgendwie abgespeichert haben, die irgendeine Regel mit sich bringt. Ne? Und die suchen ja krass nach Regeln und die suchen krass nach Strukturen, wie funktioniert etwas. Und wenn man denen dann so ein bisschen anbietet, dass man das offener denken kann und die jetzt nicht die ganze Zeit Angst haben, irgendwie eine Regel falsch zu beachten oder also eben nicht zu beachten, das wäre doch irgendwie total schön für uns alle.
Es wirkt ja eigentlich schon so, dass die Gefahr groß ist, dass Kinder eben Erfahrungen stark verinnerlichen und dadurch Überzeugungen übernehmen, die ihre Möglichkeiten hemmen.
Es gibt so eine Studie von der Ina Hunger, ich finde die richtig gut, da geht es um vergeschlechtliches Bewegungsverhalten und man beobachtet zum Beispiel, dass Jungs voll so ein abenteuer-actionreiches Spiel haben, so ganz explorativ, es geht viel um Konkurrenz, viel um Stärke, um Schnelligkeit und Mädchen haben das gar nicht so krass, da ist viel mehr sowas wie Fantasie und Rollenspiele und Puppen und so. Und das spielen die ja auch, weil sie es von zu Hause sehen. Also ich meine, sowas wie gleichberechtigte Elternschaft ist, glaube ich, auch nichts, wo man sagen kann, dass das irgendwie ansatzweise sich irgendwie so in die Tendenz geht. Sondern es ist ja immer noch so, dass die meisten mitbekommen, der Papa geht arbeiten und Fußball spielen und die Mama macht hier Mittagessen oder so. Und das spielen die nach. Also so funktioniert Großwerden einfach auch über Vorbildfunktionen und da oder über Werbung, also so dieses Jungs spielen zum Beispiel auch viel dieses, wie heißt das, Captain Shark oder so, und mit dem Hai und mit so einem Pirat Und es beeinflusst ja auch, wenn die diese Bücher bekommen oder Müsli mit so einem oder Duschgel mit so einem Pie auf dieser Packung, dann übertragen die das ja auch ins Spiel. Und bei Mädchen genauso, wenn das viel mit Tieren und Hello Kitty und so ist. Und das ist einfach was, wo die Pädagogik ja eben nicht frei von solchen Einflüssen ist, sondern sich denen bewusst sein muss. Und das funktioniert nicht, wenn ich einfach so tue, als würde ich damit mich gar nicht auseinandersetzen.
Und diese gesellschaftlich konstruierten Geschlechterrollen werden ja auch schon oft vor der Geburt deutlich. Also es gibt ja gerade so einen Trend von Gender-Reveal-Partys auf Social Media, wo man mit FreundInnen und Familie zusammen ist und dann so bekannt gegeben wird, welches Geschlecht das Kind denn haben wird.
Genau, das ist auch eigentlich ganz typisch, dass sobald, keine Ahnung, irgendwo eine schwangere Frau ist, oft gefragt wird, was wird es denn eigentlich? Und ohne dass irgendwie erwähnt wird, dass damit das Geschlecht gemeint ist, weiß jeder direkt, ah, okay, die Person fragt mich gerade, was für ein Geschlecht wird mein Baby haben, obwohl das ja eigentlich noch gar nicht so eine große Relevanz hat, weil das Kind ist ja noch ungeboren. Und hierfür haben wir Julia, das ist eine Hebamme, die in der Tübinger Uniklinik arbeitet, interviewt, die durch ihren Job immer wieder mitbekommt, was für eine große Rolle Geschlecht von Geburt an spielt.
Also viele Elternpaare wissen ja inzwischen davor, ob es ein Junge oder Mädchen ist. Von dem her ist ja auch gar nicht mehr unvorbereitet und sie haben sich schon darauf eingestellt. Heißt, sie haben dementsprechend Kleider gekauft, manchmal auch Babyzubehör, Kuscheltiere. Also die Mädchen haben oft rosa, haben oft süße, nette Sachen. Die Jungs, die haben oft Sachen mit einem Auto drauf oder kriegen auch meistens einen Teddybär. Die Mädchen kriegen meistens so ein kleines Mäuschen oder so. Also mehr eher niedliche Sachen mit Rüschen und kleine Mützchen mit Spitzen und so weiter.
Und fangen Eltern auch an, sich unterschiedlich zu verhalten oder unterschiedliche Erwartungen zu haben?
Es kommt immer drauf an, also meistens, in der Regel kommen ja die Frauen von außen, haben wehen, bekommen dann ihr Kind und wie gesagt, beide sind darauf eingestellt, dass sie dann Junge oder Mädchen haben. Manchmal ist dann aber doch so, dass das im Ultraschall falsch gesehen wurde und dann ist natürlich die Enttäuschung da, die Enttäuschung groß, dass es kein Junge ist oder kein Mädchen, aber mit der Zeit ist dann schon auch so, also dass sich die Eltern freuen, dass ihr Kind gesund ist und dass es dann da ist, aber sie müssen sich da nochmal drauf einstellen. Frauen haben da damit oft weniger ein Problem als Männer, weil gerade wenn gesagt wurde, es wird ein Junge, sind manche Männer doch sehr enttäuscht, wenn es dann ein Mädchen ist. Das ist leider immer noch so. Hängt natürlich auch von den Kulturen ab. Und also wenn es türkische Frauen sind oder also aus muslimischen Ländern, da ist es schon so, dass es wichtig ist, dass ein Junge geboren wird. Und oft ist so, aber wie gesagt, das ist ja von der Kultur abhängig. Solange kein Junge geboren ist, so oft muss die Frau schwanger werden und ein Kind bekommen, egal wie oft.
Wie wird dann im Krankenhaus damit umgegangen, wenn dem Kind das weibliche oder das männliche Geschlecht zugeordnet wird?
Also wenn das alles am Termin ist und ein gesundes Kind ist, also uns ist es ja egal, das Einzige, was bei uns ist, es gibt Namensbänder, die sind in rosa und blau, es gibt also wir haben ja auch Mützchen und Söckchen, da guckt man auch danach, dass die Farbe zu dem Jungen passt. Also kein Rosa oder kein Violett. Und dann gibt es Namensschilder, wo es auch oft so gemacht wird. Automatisch, das habe ich gerade heute Nacht wieder erlebt, dass ich ein neutrales Namensschild genommen habe und meine Kollegin gesagt hat, aber das ist doch ein Junge, du musst doch ein Auto nehmen oder ein was gibt's noch, Auto, Elefant, du kannst doch keine Blume nehmen, das passt doch nicht zu einem Jungen. Und dann haben wir so Tafeln, wo die Namen draufstehen von den Frauen und von den Kindern und auch da wird unterschieden, also rosa Namensschilder für Mädchen, blaue Namensschilder für Jungs.
Ich finde, hier sieht man auch schon wieder sehr gut, dass Kinder ja von Geburt an quasi mit dem Thema Geschlecht konfrontiert werden. Die Frage, die wir uns aber auch in dem Zusammenhang gestellt haben und die natürlich immer wieder aufkommt, inwiefern ist das denn jetzt die Sozialisation und gesellschaftlich konstruierte Geschlechterrollen, die Einfluss darauf nehmen?
Oder ist es doch nicht einfach die Biologie, die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs verursachen?
Um das herauszufinden, haben wir unsere Expertinnen Miriam und Bianca danach gefragt, was sie von dem Thema halten.
Und mit dieser Biologie, ich finde es einfach total schwierig, weil sich so in der Zeit, also wenn wir durch die Zeit gehen oder wenn wir irgendwie uns geografisch an einen anderen Ort bewegen, einfach die Dinge ganz, also als auch ganz anders sein können, ne? Also ganz andere Aufgaben, ganz andere Klamotten, ganz andere Ausdrucksweisen. Und dann wird, also da wird ja ziemlich schnell deutlich, dass jetzt Biologie gar nicht so viel damit zu tun hat. Und vor allem hat Biologie nichts mit diesen Geschlechterrollenzuschreibungen zu tun oder Geschlechterkonstruktionen. Und vor allem nicht damit, welche Dinge dann sozial in der Gesellschaft auf- und abgewertet werden. Ne? Also jetzt auch an dem Beispiel von den Emotionen und rational, was ich vorher gesagt habe. Rational wird ja immer in unserer Gesellschaft, also in unserer Gesellschaft, aufgewertet. Und emotional wird ja immer abgewertet. Ne? Da wird, du bist zu emotional, jetzt argumentier doch mal bitte rational und so weiter. Und da findet ja einfach auch immer so eine Auf- und Abwertung statt. Und das ist ja biologisch auf gar keinen Fall vorgegeben. Da gibt es eben diese so bestimmte Zuschreibung, die jetzt Miriam auch schon gesagt hat, dass die irgendwie auch gar nicht so stringent irgendwie durchzudenken sind. Ne? Also zum Beispiel mit diesem emotional wird eher irgendwie Frauen zugeschrieben und rational eher Männern, aber gleichzeitig ist zum Beispiel irgendwie so ein keine Ahnung, Sexualität oder so, da bei Sexualität irgendwie besonders aktiv zu sein, wird eher wieder Männern zugeschrieben. Und ich meine, das hat ja auch was mit Emotionen zu tun, ne? Also ich meine jetzt, also etwas zu wollen oder so, ne? Und etwas zu fühlen, also etwas fühlen zu wollen, hat ja auch was mit Emotionen zu tun. Oder ich meine, dass irgendwie sowas, dass ein Mann irgendwie total ausrastet oder so, ne? Das kennen wir auch alles. Und ich meine, Ausrasten ist ja auch überhaupt nicht rational, sondern das ist ja, also das Emotionalste, was man irgendwie so an, also so an Handlung machen kann, irgendwie ausrasten, zu schreien und wütend zu sein.
Ich glaube halt, die Biologie ist immer noch ein bisschen so ein total willkommenes Backlash-Argument, um quasi ja auch ein bisschen sich von der eigenen Verantwortung rauszunehmen. Ne? Also wenn ich quasi sage, das ist alles biologisch, dann kann ich ja meiner Tochter auch den ganzen Tag irgendwie pinke Sachen anziehen und irgendwie Puppenküche mit ihr spielen, ohne dass ich mir über Konsequenzen irgendwie bewusst sein muss. Und das finde ich immer noch so faszinierend, wie krass haltbar dieses Argument irgendwie ist.
Bianca hat uns zu dem Thema auch noch eine Geschichte erzählt. Sie hat auf einem Geburtstag eine Bekannte getroffen und diese hatte ihr dreijähriges Kind dabei.
Das dreijährige Kind, also sie hat sozusagen bemängelt an dem Kind, dass das Kind irgendwie Männer und Frauen nicht auseinanderhalten kann. So, und also die nicht richtig bezeichnen konnte. Also was mich schon irritiert hat, weil ich dachte, warum will die, dass das Kind das kann? Also ist doch auch egal. Naja, aber auf jeden Fall, das war ihr wichtig. Und dann hat sie das auch mit dem Kind so auf diesem Geburtstag ausprobiert und hat so gefragt, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Und so, und das Kind hat das halt manchmal richtig, und also richtig in Anführungsstrichen und manchmal sozusagen falsch in Anführungsstrichen gesagt. Und dann, aber dann fand ich irgendwie die Erklärung total interessant, weil sie dann immer zu dem Kind gesagt hat, nein, das ist ein Mann, der hat einen Penis. Und ich dachte so, ja, aber der, hoffentlich zieht er sich jetzt hier nicht aus. Also sie hat dem Kind etwas erklärt, was das Kind in dem Moment überhaupt gar nicht sehen konnte und gar nicht wissen konnte und hoffentlich auch nicht weiß, welche Leute, die an dem Kind vorbeilaufen, was für ein Geschlechtsorgan haben. Ne? Also ich finde, da sieht man, also da wird ja eigentlich schon total deutlich, dass Kinder Geschlecht auch lernen, nicht darüber, welches Geschlecht, sie sehen hoffentlich unsere Geschlechtsteile nicht ständig, ne? Aber sie wissen trotzdem ganz genau, also jetzt außer dieses Kind beispielsweise, was vielleicht ein ganz cooles Kind ist, wer irgendwie ein Mann oder eine Frau ist oder welche Aufgaben die übernehmen.
ohne da jetzt so in die Tiefe gehen zu wollen, das ist genau das, was Bianca sagt, dass man eigentlich an den primären Geschlechtsmerkmalen, die ja auch überhaupt nicht umfassend sind, ne? Also irgendwie, Geschlecht besteht ja auch zum Beispiel aus hormonellen Komponenten oder so, die sind da ja überhaupt nicht mitgedacht letztendlich, dass man daran irgendwie Verhaltensweisen knüpft und irgendwie Wesensarten. Und dass das einfach was ist, was ja, was ich auch gerade schon mal meinte, das ist voll gut, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dass das kein kausaler Zusammenhang ist aus primären Geschlechtsmerkmalen. Und darüber haben wir auch schon kurz vorher gesprochen, Bianca und ich, dass Intergeschlechtlichkeit ja auch was ist, was immer mehr auch ein bisschen so einen öffentlichen Stellenwert bekommt oder öffentliche Aufmerksamkeit. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Man sagt, zwischen 0,02 und 1,7% der Kinder sind intergeschlechtlich, wenn sie auf die Welt kommen. Und also wenn man sagt, es ist ungefähr 1 von 100, das ist super viel. Und die sind ja zum Beispiel in diesem biologischen Geschlechtsvorstellung von Vulva gleich Frau und Penis gleich Mann überhaupt nicht mit drin. Weil das ja, also daran sieht man ja auch, dass Geschlecht nicht so ein Entweder-Oder ist, sondern voll oft ein Zusammenspiel aus verschiedenen endokrinologischen Sachen und so. Und das manchmal sagt man ja, es ist mehr so ein Kontinuum oder wo man sich quasi verorten kann. Aber man kann sich halt nicht verorten, sondern man wird verortet.
Und obwohl Gender eigentlich ein Kontinuum ist, bilden sich Identitäten bei Kindern eben doch viel dadurch, dass sie entweder männlich oder weiblich positioniert werden in der Gesellschaft. Wenn man diese Kategorisierung von männlich und weiblich nun weglässt oder sie wegfallen, stellt sich dann natürlich die Frage, wie bildet sich Identität überhaupt? Woran orientiert man sich, wenn man nicht mehr diese klaren Rollenzuschreibungen hat?
Ich finde, diese Argumentation oder dieses Identität entwickelt sich nur, wenn wir irgendwie Grenzen haben oder sowas, finde ich irgendwie total gefährlich. Weil das ja irgendwie, also erstens suggeriert es halt so eine starre Idee von Identität oder so eine starre Identität von der Vorstellung von mir selbst. Und es kann ja total schmerzhaft auch sein, weil ich ja vielleicht manchmal nicht so dieser Idee von mir selbst entspreche, ne? Also meine Performance kann ja auch irgendwie widersprüchlich sein. Und wenn man so eine starre Vorstellung hat, wie sich Identität entwickelt oder ist, dann ist es irgendwie so, als gäbe es keine Widersprüche und nichts Komplexes. Also die Komplexität ist einfach total krass reduziert, wenn wir so Identität denken oder wenn wir denken, wir brauchen eine Vaterrolle oder wir brauchen irgendwie Vorbilder da in Bezug darauf. Genau, und da würde ich jetzt nicht sagen, wir brauchen keine Vorbilder, aber wir brauchen ja keine Vorbilder, die genau das und das so und so machen. Ne? Also das ist ja eigentlich total Banane. Und es spricht ja allen Leuten ab, die irgendwie nicht so leben, dass die irgendwie gut leben können oder gesund leben können oder genau. Und deswegen finde ich diese Argumentation super gefährlich, ne? Also das, weil das mit so viel Schmerz verbunden ist und mit so viel, also ich meine, dann müsste ich mich ja immer fragen, habe ich jetzt entsprechend mir selbst gehandelt? Habe ich jetzt meiner Identität entsprechend gehandelt? Bin ich jetzt genug ich? Und oh Gott, wenn ich das mache, das widerspricht aber dem oder so, ne? Also, und das lässt irgendwie diese Widersprüche nicht zu. Und ich glaube, dass so eigentlich nicht diese Entwicklung von einem Ich in Verbindung mit der Welt funktioniert. Also bestimmt auch, aber muss nicht.
Und ich frage mich auch, also das ist ja auch sowas Entwicklungspsychologisches, ja auch sowas Psychoanalytisches, ein bisschen mit geschlechtlicher Entwicklung und sowas wie der Freudsche Ödipus macht ja auch keinen Sinn mehr, wenn es irgendwie zwei Mamas in der Familie gibt und was passiert dann mit dem Kind. Und ich frage mich, inwiefern das nicht auch so total so historisch gewordenes Machtwissen ist, was aber überhaupt nicht stimmt. Also ich kenne auch diese Befürchtung, aber ich kenne keine einzige Studie, die sagt, oh, das Kind ist jetzt mit zum Beispiel einem gleichgeschlechtlichen Elternpaar groß geworden. Es hat jetzt die Geschlechts... Also das kenne ich einfach nicht, dass es das gibt. Ich glaube eher, dass diese Befürchtungen auch Teil von diesem Diskurs sind, der ein bisschen Angst hat, diese Geschlechtskategorie aufzugeben. Und dahinter ist ja auch so ein Begehren nach so einem statischen Ich, wo man so sagt, okay, sie identifiziert sich jetzt mit ihrer Vulva als Frau und sie liebt Männer. Wir haben es geschafft. Die Sozialisation ist erfolgreich gewesen. Aber dahinter stecken ja auch Familienbilder. Das finde ich ja auch so diese unsichtbare Norm, die unbesprochen bleibt. Ne? Es braucht einen Vater und es braucht eine Mutter und der müssen die Kinder darin groß werden. Und ich finde das Beispiel mit alleinerziehend oder getrennt erziehend voll gut eigentlich, weil das war auch was in den 70er Jahren, wo alle gedacht haben, oh nein, diese Kinder werden deviant und wie sollen die eigentlich überhaupt es schaffen in dieser Welt? Und mittlerweile, ja, es ist ja fast jedes zweite Kind, was in so Familienkonstellationen groß wird. Und ich glaube, da hat sich so langsam ein bisschen auch ein Verständnis etabliert, dass es auch okay ist, dass zum Beispiel Kinder in einer WG groß werden oder irgendwie, dass es halt nicht nur Mama und Papa gibt, sondern irgendwie auch einen Freundeskreis oder einen Familienkreis, der da unterstützt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, was auch bei Geschlecht funktionieren kann. Aber es ist noch ein weiter Weg. Das finde ich auch nochmal voll wichtig, das nochmal so zu betonen, dass es so einen Zusammenhang gibt von so einem Machtwissen, von so Diskursen, wie es dann tatsächlich gelebt wird und aber auch, was es so an Regelungen gibt. Ne? Also so wie Elterngeld zum Beispiel und Elternzeit aufgeteilt werden kann, das funktioniert nicht gleichberechtigt, Elternschaft zu machen. Das ist also, ich wüsste nicht, wie es funktionieren soll und ich habe mich jetzt echt viel damit beschäftigt und auch sowas wie sich Familienbilder wandeln. In jedem Geburtsvorbereitungskurs wird immer von dem Partner gesprochen. Und bei einer Geburt wird 10.000 Mal immer von deinem Mann gesprochen, der kommen muss. Da ist überhaupt nicht denkbar, dass es vielleicht auch eine Frau ist oder eine Freundin oder so.
Viele Menschen orientieren sich ja immer noch stark an der binären Rollenaufteilung. Zum Glück wandelt sich das aber auch nur langsam und ein bisschen. Denn Geschlechterstereotype sind noch weit verbreitet und weiterhin wirkmächtig. Aber eigentlich möchte ich jetzt mal hören, was die Kids so dazu zu sagen haben.
Was denkst du? Sind Mädchen und Jungs unterschiedlich?
Vom Geschlecht her schon, aber also insgesamt würde ich jetzt nicht so sagen.
Lukas, würdest du dich manchmal auch gerne als Prinzessin verkleiden?
Ja, als Prinzessin.
Und bei Vater, Mutter, Kind, was wärst du da am liebsten?
Die Mama.
Finde ich spannend. Das waren jetzt gar nicht so die typischen Antworten, mit denen Mann oder auch ich gerechnet hätte. So nach dem Motto, Frau steht hinterm Herd und der Mann repariert die Waschmaschine.
Genau, aber sowas ist ja auch nicht immer nur schwarz-weiß zu betrachten. Also offensichtlich besteht bei den Kindern hier ja irgendwo auch der Wunsch vielleicht nach einer Veränderung der derzeitigen Rollenbilder. Und dass diese aber noch nicht so einfach aufgebrochen werden, hat viele Gründe.
Also mir fällt jetzt spontan dazu ein, dass so diese Differenzierung von Privatem und Öffentlichem so, dass das glaube ich auch was ist, was man voll auf die Geschlechter Mann-Frau-Rollen übertragen kann. Also ich meine, man kann zwar auch divers mittlerweile ankreuzen, aber ich würde sagen, wir haben immer noch eine ganz, ganz starke binäre Geschlechtervorstellung, die institutionell auch irgendwie so verankert sind. Also man sieht das auf Klos zum Beispiel oder so. Und dass die den weiblichen Geschlechterrollen immer noch viel so Fürsorge zugeschrieben wird, viel Care, viel reproduktive Arbeit, und aber in einem positiv gewendeten Sinn, wenn man das jetzt mal so ein bisschen neoliberal auch betrachtet, natürlich auch irgendwie Empathie, Einfühlungsvermögen und so diese ganze Gefühlsbereich und so, ne? Aber und Männern dann hingegen eher so rational, stark verhandeln. Also so diese ganzen Sachen werden dazu geschrieben. Und das spiegelt sich ja auch voll in der Berufswelt wieder, was so typisch Männer, typisch Frauenberufe sind und auch, und daran sieht man auch die Machtkomponente ganz krass an einem Lohn, Gefälle, also zwischen, also, ne, dieses Gender Pay Gap und so, das irgendwie, das wissen wir zwar alle, aber es passiert einfach super wenig in die Richtung. Und was aber, finde ich, auch passiert, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, Bianca, mit so Gleichstellungssachen ist, dass jetzt quasi auch versucht wird, die, also es gibt ja viel so Trainings für Frauen in Führungspositionen und so. Und da sieht man, finde ich, auch, dass das Männliche die Norm so ein bisschen ist, dass jetzt gesagt wird, da müssen die Frauen halt irgendwie ein bisschen härter verhandeln oder irgendwie so.
Trotz aller Fortschritte, die wir in unserer Gesellschaft bisher erreicht haben, braucht es aber noch viel, um einen besseren, um einen geschlechtsreflexiveren Umgang miteinander zu bekommen. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, werden Kinder, sobald oder auch schon bevor sie überhaupt geboren werden, mit dem eigenen Geschlecht und der dazugehörigen Erwartung konfrontiert. Das hat einen großen Einfluss auf uns und auch auf unsere Entwicklung. Also wäre es vielleicht gar nicht so dumm, schon bei den Kindern mit dieser Thematik anzusetzen. Was Sie unter geschlechtsreflexiver Erziehung verstehen, erzählen uns Bianca und Miriam im Folgenden.
Ich glaube, es gibt tatsächlich verschiedene Definitionen. Also man findet ja geschlechtsneutral, man findet manchmal auch geschlechtsreflektiert oder geschlechtersensible Erziehung zum Beispiel. Und geschlechtsneutral bedeutet in aller Regel, dass es darum geht, dass ich eben nicht sage, das ist jetzt hier für Mädchen und das ist für Jungen, sondern dass ich quasi versuche, Kinder den Freiraum zu geben, sich so zu entwickeln und ihren Bedürfnissen und Vorlieben nachzugehen, ohne dass ich die in so Genderrollen kanalisiere und sie darauf fest und zuschreibe. Aber wir können uns davon nicht frei machen. Und ich kann natürlich versuchen, und das sollte ich, würde ich auch sagen, versuchen, nicht jetzt zu sagen, aber die Jungs tragen doch kein Pink oder ach guck mal, möchtest du nicht mal mit den anderen Mädchen in der Puppenecke spielen? Aber es ist auch voll wichtig, mit Kindern über Geschlechterrollen tatsächlich zu sprechen. Also, dass es nur weil ich irgendwie jetzt hier mit einer Vulva auf die Welt komme, muss ich mich auch nicht als Frau identifizieren. Das finde ich total wichtig, auch den Kindern dieses Denken und diese Begrifflichkeiten auch mit denen gemeinsam zu besprechen. Oder bei Familienbildern ist das auch, dass meistens ganz klar ist, es gibt eine Mama und einen Papa, aber was ist, wenn es zwei Mamas gibt oder zwei Papas oder so. Und das finde ich was mir bei genderneutraler Erziehung, also bei diesem Neutral so ein bisschen fehlt. Da finde ich zum Beispiel geschlechterreflektiert irgendwie ein ganz cooles Wort, weil das für mich nicht nur diese Dethematisierung gibt, sondern halt auch eine Thematisierung in Form von einer Reflexion und einer Auseinandersetzung.
Ich finde nochmal, das Schwierige an neutral ist ja auch irgendwie, dass es so, also dass es ja so ein bisschen suggeriert, als gäbe es neutral. Ne? Und ich meine, wir sind ja alle nicht neutral. Wir haben ja alle eine bestimmte Position und wir haben auch irgendwie, wir sind auch geschlechtlich irgendwie, also alle sind geschlechtlich verordnet, egal wie, also auf irgendwie so einem Spektrum von Geschlechtervielfalt sind wir alle irgendwie verortet und da finde ich es irgendwie, oder haben auch Vorlieben oder sowas, ne? Da finde ich es schwierig, irgendwie so zu suggerieren, wir könnten das irgendwie aus einer neutralen Warte irgendwie machen. Und dann würde ich sagen, dass geschlechterreflexiv einfach ist, dass man auch die Möglichkeiten für die Kinder so weit wie möglich hält, ne? Also oder anbietet. Also sozusagen so einen Möglichkeitsraum eröffnet und auch erweitert, die Handlungsmöglichkeiten erweitert und nicht irgendwie einschränkt. Und dann auch nicht irgendwie festgelegt werden auf bestimmte Sachen irgendwie und das nicht gleich bewertet wird, so, ah ja, das ist ja total toll, dass du das und das machst. Das braucht man vielleicht als Schritt dazwischen schon, ne? Deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht total daneben oder so, wenn wir den Kindern sagen, ja, das ist toll, dass du jetzt so mutig warst.
Und ich glaube auch, es ist halt auch so super komplex, weil die Pädagogik ist ja auch nicht frei von Werbung oder so zum Beispiel. Also wenn ich jetzt in der Kita bin und sage, ich verstärke hier überhaupt kein Verhalten, das geschlechtsneutral ist und ich kommentiere es auch nicht, aber ich habe eine Puppenecke und ich habe eine Bauecke, dann kennen die Kinder ja natürlich auch von zu Hause, wo sie spielen und sie bekommen das ja auch in anderen Kontexten mit. Und dann bringt das ja überhaupt nichts, wenn ich das unkommentiert lasse, aber die Jungs spielen weiterhin in der Jungsecke und die Mädchen in der Puppenecke. Also da reproduziert sich das ja fortwährend. Und ich glaube, das ist genau das, was Bianca meint. Da braucht man manchmal dann, glaube ich, wie so Intervention, klingt jetzt so krass, ne? Aber dass es halt voll gut ist, für sich präsent zu haben.
Also wir haben ja eigentlich schon am Anfang die gesellschaftlichen Wirkmechanismen wie Werbung etc. zusammengefasst, die strukturell dafür sorgen, dass das binäre Bild in der Gesellschaft bestehen bleibt. Wie Bianca gesagt hat, das Individuum beeinflusst die Struktur und die Struktur beeinflusst das Individuum.
Das funktioniert dann quasi als Wechselspiel.
Ja, genau.
Wenn dann die gesellschaftliche Struktur uns so stark beeinflusst, beeinflusst sie natürlich auch unsere Handlungsspielräume. Aber welche Strukturen sind es noch neben Werbung und dem, was wir schon gesagt haben, die geschlechtsreflexive Erziehung einschränken oder gar verhindern?
Also an Strukturen ist ja zum Beispiel auch, dass ich auf jedem Formular irgendwie ein Geschlecht von meinem Kind angeben muss, was ja auch schon total interessant ist, weil das ja irgendwie auch total wurscht sein könnte, wenn ein fünfjähriges Kind jetzt keine Ahnung, am Handballkurs teilnimmt, ob da jetzt ein Junge oder ein Mädchen kommt oder ein nicht geschlechtlich zugeschriebenes Kind oder ja, so. Ich finde, das gehört so an Strukturen schon, ist schon wirklich so eine starke Tür, die es da gibt. Ne? Oder ich meine, das sind keine Strukturen, die so von der Struktur vorgegeben sind, aber ich meine, dass halt auch in Kitas fast nur Frauen arbeiten oder so. Ne? Das sind ja einfach Sachen, was die Kinder sehen. Und ich will jetzt nicht sagen, es muss mehr Männer geben, dass die Qualität besser wird, überhaupt gar nicht. Das halte ich auch für Quatsch und ich finde auch nicht, dass da mehr Männer arbeiten müssen, irgendwie um Rollen irgendwie auszufüllen. Aber die Kinder sehen, wer diesen Beruf macht, wer Care-Arbeit macht.
Unsere Podcast-Gruppe hat sich natürlich auch mit dem Thema geschlechterreflexive Erziehung auseinandergesetzt und da kam bei uns persönlich die Frage auf, ob nicht auch diese Form der Erziehung zu Problemen führen kann. Was denken Miriam und Bianca drüber?
Ich glaube, darin liegt ganz viel Verletzlichkeitspotenzial und das ist gut, wenn man sich dessen bewusst ist, dass das irgendwie dass das viel Achtsamkeit braucht und auch viel Zuhören. Und ich meine, das ist ja was zum Glück ja auch schon zum Beispiel in der Ausbildung von Fachkräften oder von Studierenden verankert ist, dass es auch ganz viel Selbstreflexion braucht. Mit was habe ich eigentlich erfahren? Was für Vorstellungen habe ich? Ich glaube, man kann damit auch echt super viel kaputt machen. Aber per se würde ich jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein ganz großes Risiko, weil...
Ich glaube, man muss auch überlegen, wie man das halt ausformt. Ne? Also ich kann jetzt nicht sozusagen meinem Kind den Auftrag geben, die Geschlechtervorstellungen der Welt zu verändern, ne? Und sozusagen so an so eine geschlechterreflexive Erziehung rangehen. Ne? Also ich kann jetzt nicht meinem Kind zumuten, dass männlich gelesen wird und das vielleicht sich auch gerne so verhält oder so ist, jeden Tag als Lilifee oder als Anna und Elsa verkleidet in den Kindergarten zu gehen. Um den, weißt du, also ist in diesem so diesen Auftrag mitzugeben. Ich glaube, da muss man schon vorsichtig sein. Mhm. Aber das sieht jetzt geschlechterreflexive Erziehung und Bildung auch gar nicht vor. Die Idee ist ja nicht, mach's andersrum oder mach's nicht dementsprechend, wie dein Geschlechtsteil ist, sondern die Idee ist ja, mach's so, wie es sich für dich gut anfühlt. Ja. Und dann kann ja auch sein, dass ein weiblich gelesenes Kind mit einer Vulva gerne mit Puppen spielt, gerne rosa trägt, sich in Jungs verliebt und die längsten Haare im ganzen Kindergarten, in der Schule oder in der Sportgruppe haben will. Und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Und ich glaube, auch da müssen wir irgendwie diese Reflexivität an den Tag legen, dass es sich auch im Lauf der Zeit verändern kann. Und dass alles irgendwie auch in Ordnung ist. Ne? Also genau, und dann auch nicht von den Kindern mehr verlangen, als was wir von uns selbst irgendwie verlangen. So.
Ein weiteres Interview habe ich mit Bernhard Kress geführt. Er ist gerade Referendar an einer Grundschule und außerdem engagiert er sich im Vorstand von Fluss e.V. Das ist ein Freiburger Verein, der Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung macht. Mit ihm habe ich das Interview geführt, damit wir einen besseren Einblick bekommen, wie geschlechterreflexive Arbeit in der Praxis aussehen kann. Zu Beginn des Interviews erzählt er davon, wie ihm selbst im Arbeitskontext immer wieder Rollenbilder auffallen und wirksam werden und über den Reflexionsprozess, den er damit hat.
Ich finde, erstmal muss man immer sich fragen, wie wirken sich Geschlechterrollen in meinem Denken aus, auch als Lehrkraft, also dass ich mir meine eigenen Werte bewusst bin und ich bin natürlich auch nicht frei davon, ja. Tatsächlich. Und da gerate ich auch immer wieder so ein bisschen selber in den Konflikt, dass es echt anstrengend auch manchmal ist, dass man sich so intrinsisch tatsächlich mit ganz vielen Dingen, also die aus dir herausplappern, wo man dann manchmal denkt, ah, hey, da bedienst du auch total die Geschlechterrollen, das fängt dann manchmal auch schon beim Anziehen tatsächlich an oder. Und das muss ich schon sagen, da bin ich sehr die letzten Jahre gereift.
Weiter erzählt er davon, dass nur wenige seiner SchülerInnen daheim eine gendersensible oder genderreflexive Aufklärung, Erziehung oder auch Auseinandersetzung haben, was, wie ich denke, heute eigentlich immer noch die Norm ist. Genau, und trotzdem ist ja in der Grundschule für viele Kinder auch schon Thema, was ist typisch weiblich oder was machen Mädchen, was machen Jungs, was ist typisch männlich. Vieles fällt ihm dann im Unterrichtsgespräch auf, wenn Geschlechterrollen reproduziert werden. Und das natürlich auch, weil die Kinder es von zu Hause, aber auch aus der Gesellschaft nicht anders kennen. Deshalb wollte ich von ihm wissen, wie es ihm gelingt, geschlechterreflexiven Unterricht an seiner Schule durchzuführen.
Ja, also für mich ist es echt ganz wichtig, dass man die Binarität auflöst so ein bisschen oder aufbricht vielmehr. Also es auflöst ist recht schwierig tatsächlich, wenn man bei dem Wort mal bleibt, sondern es ist wirklich aufbrechen, andere Perspektiven aufzeigen, also so auch so ein bisschen eine Mehrperspektivität, auch ein Geschlecht. Und ich finde es ziemlich einseitig gedacht häufig tatsächlich. Und da versuche ich einfach viel über meine Sprache tatsächlich. Also ich rede bewusst, versuche ich in der gendersensiblen Sprache zu sprechen, dass ich Lehrkräfte sage oder dass ich wirklich viel auch so SchülerInnen, ArbeitgeberInnen, einfach mit der kurzen, mit dem
Kurze Anmerkung: Glotteschlag meint die sprachliche Pause, die man beim Sprechen macht, wenn man gendert, also zum Beispiel bei SchülerInnen. Diese Pause gibt es aber auch sonst in der deutschen Sprache schon viel und auch viel länger, zum Beispiel auch wenn wir Spiegelei sagen und nicht Spiegelei.
Durch dies muss man schon sagen, ich habe eine sehr leistungsstarke 3. Klasse und die sprechen tatsächlich auch schon immer davon, dass sie nicht diesen Glottisschlag machen, sondern dass sie Schüler und Schülerinnen sagen oder Schülerinnen und Schüler so. Und das ist mir schon mal wichtig, also dass ich in der Sprache drauf achte. Ich achte darauf in meinen Arbeitsblättern, ich achte darauf, Stereotypen ich also übertrage in meinem Unterricht durch das Material tatsächlich. Es gibt ja häufig auch, man macht ja auch nicht das ganze Material selbst, es gibt vorgefertigtes Material. Und da versuche ich auch immer darauf zu achten, wie werden jetzt gerade eigentlich dort Geschlechter repräsentiert und wie kann ich die also quasi anders repräsentieren. Also wenn das jetzt am Beispiel festzumachen, dass ich hatte ein Material, das mit pinken, rosa Mädchen und blau war der Junge. So, und dann habe ich das umgeändert und habe halt eine bunte Farbe draus gemacht. Also nicht nur einfarbig pink. Oder also ich mache Unterricht der Mathematik und da gibt es die Prinzessin Plus und natürlich der Räuber Minus. Und das ist so ein bisschen, wo ich auch so nochmal da aufgebrochen habe oder eine Räuberin tatsächlich draus gemacht habe. Und ein Prinz und eine Prinzessin, also dass sie sich auch aussuchen durften, was sie dann gerne hätten oder ob sie selber quasi ein Fabelwesen für das generieren möchten, was sie sich gerne vorstellen, wenn wir über Plusgeschichten zum Beispiel sprechen. Und solche Dinge versuche ich, ja, manchmal gelingt es mir mehr, manchmal auch weniger. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gerade mein eigener Stresspegel ist und wie ich da nochmal drauf achten kann. Weil man natürlich schon so natürlich schnell wieder auch in ein altgefahrenes Muster zurückgeht, was ich natürlich auch so hatte. Also ich muss auch sagen, ist ja auch ein Lernprozess.
Auch hier hat uns interessiert, ob diese pädagogischen Ansätze manchmal zu Problemen führen können, mit den Kindern selbst, mit den Eltern oder auch mit anderen.
Dadurch, dass ich das gar nicht so stark thematisiere und der Unterricht ja ein sehr geschützter Rahmen ist, oder dass ich das nicht so nach außen trage oder versuche so, ja, also ich mache das immer so und so, hat es, glaube ich, gar nicht so einen großen Anklang. Und tatsächlich, aber im Kollegium merke ich das immer mehr, dass das aufkommt. Also auch genderbewusst zu sprechen, also gendersensibel zu sprechen und zu schreiben, auch wenn es Eltern Briefe sind oder besser gesagt muss man ja auch sagen, Erziehungsberechtigte sind ja nicht immer gleich die Eltern in dem klassischen Sinne. Da fangen wir ja dann auch, da geht es eigentlich ja auch drüber hinaus. Und ich glaube, man kann da immer wieder wichtige Impulse liefern oder dann eben, es geht so oft einfach um so klassische Rollenklischees, männlich, weiblich und was gibt es eigentlich noch dazwischen? Das haben wir zum Beispiel auch bei den Kinderrechten thematisiert, dass man so ein Recht auf sein eigenes Bewusstsein hat oder seine Gefühle. Und dann war das auch ein Thema, was ich eben da genannt hatte, dass es ja Menschen gibt, die einfach für sich sich damit nicht identifizieren können. Das war natürlich für sie sehr schwer, es mal auszuhalten, weil sie das auch nicht so kennen. Ist ja auch echt ein schwieriger Zugang. Es fällt ja uns Erwachsenen häufig auch schwer. Aber dass sie das schon mal gehört haben oder sich schon mal so ein, zumindest einen Anstoß. Und bislang, toll, 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 hatte ich jetzt noch keine Eltern oder Erziehungsberechtigte, die sich da bei mir dahingehend irgendwie gemeldet hatten. Und ich muss auch wirklich sagen, man ist sehr dazu angehalten, Vielfalt zu unterrichten und vielfältig, also mehr perspektivisch gesehen, das aufzumachen. Man darf ja, hat ja einen Pluralismusgedanke nach dem Beutelsbacher Konsens. Deswegen kann mir da eigentlich auch niemand was belangen. Und tatsächlich haben wir das jetzt auch in der Lehrkraftausbildung stärker nochmal verankert. Ich habe das auch im Seminar nochmal stärker aufgemacht, dieses Thema. Und versuche da einfach viel mit einfließen zu lassen, mit anzubringen.
Was wären denn so ein, zwei kleine Sachen, die du Eltern oder auch anderen Lehrkräften gerne mitgeben würdest zu dem Thema?
Ja, es ist schon, tatsächlich ist es so ein bisschen auch mein Credo, mein Ausbildungsmotto tatsächlich, dass man doch die Kinder zu ihrer Identität stärken sollte und nicht ihnen eine Identität aufdrücken. Also so dieses, sie eher die Identität finden lassen, die für sie passt, anstatt diese normierte Identität, die von außen kommt, sage ich mal, überzustülpen. Und das, glaube ich, ist echt so ein bisschen mit dem Ganzen ganz wichtig, weil der Identitätsbegriff einfach was wahnsinnig Wichtiges ist. Und das ist mir wichtig, dass man die Kinder so lässt, wie sie sind und sie entwickeln lässt mit und versucht, ihnen Werte beizubringen, die vielfältig sind.
Die Frage, welche ein, zwei kleinen Sachen man Eltern mitgeben kann, haben wir natürlich auch Miriam und Bianca gestellt und deren Antwort wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
Und tatsächlich finde ich auch so Fragen nach, wie Elternschaft gestaltet ist, total spannend, weil da glaube ich auch ganz viel mit transportiert wird und natürlich ist das jetzt auch echt vermessen, um mir zu sagen, Familien, die das so und so machen, machen das, finde ich, so und so, aber ich finde, dass es glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, was passiert, wenn Kinder sehen, dass auch Männer die Spülmaschine ausräumen oder mit den Kindern zu den U-Untersuchungen gehen und dass es auch gut ist, dass die auch sehen, dass die Mütter auch arbeiten gehen. Und also das ist jetzt wieder ein sehr kleinbürgerliches, heteronormatives Familienmodell, was ich hier gerade skizziere. Das gilt aber einfach, egal wie Elternschaft gestaltet wird, glaube ich, dass so diese klassischen Rollen von Care und wer geht hier arbeiten, dass die irgendwie vielleicht auch nochmal so in einem Erwachsenenkontext überlegt werden, wie ist das eigentlich verteilt und was transportieren wir damit? Also gibt es die eine Mama, die irgendwie die fürsorglich ist und die andere Mama ist die krasse Karrierefrau oder gibt es irgendwie den Papa, der irgendwie zu Hause bleibt und die Mama geht arbeiten? Das sind, glaube ich, auch Sachen, die echt nicht zu unterschätzen sind, wie ich das für mich lebe und
ich wollte da noch ergänzen, ich meine, das hast du jetzt gerade so gefragt und ich weiß auch, dass ihr da anders dran geht, aber darüber hatten wir vorher auch nochmal gesprochen, dass die Verantwortung trotzdem nicht alleine bei den Eltern liegt, ne? Ja. Weil Kinder einfach so viel von der Welt mitbekommen. Ne? Die Verantwortung liegt auch an Verantwortlichen, die Strukturen machen oder die, oder soziale Arbeit in Form von Kita, Kindergarten, Kinder- und Jugendverbandsarbeit und so weiter. Ne? Also die Verantwortung tragen einfach sehr, sehr viele Leute und da, also jetzt wird auch häufig irgendwie so von Gender als Querschnitts- oder Geschlechterreflexivität als Querschnittsaufgabe gesprochen, dass da einfach, dass es einfach überall auch eine Rolle spielt.
Am Ende bleibt für uns noch die Frage, was gewinnen wir denn als Gesellschaft davon, wenn wir Kinder geschlechterreflexiver erziehen? Auch darauf hatten unsere InterviewpartnerInnen ein paar Antworten parat.
Es ist immer ein Mehrgewinn und tatsächlich sind wir ja eigentlich alle dazu angehalten, das auch in der Lehre zu machen. Also wir nicht nur angehalten, wir sind eigentlich verpflichtet dazu. Wir verpflichten uns mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, den wir ableisten, das zu tun. Wir können doch nur daraus gewinnen, weil wenn man eine Mehrperspektivität erreicht, auch selber in diesem Blick zu haben, dann bin ich erstens meistens eine wahnsinnige Sozialkompetenz, die sich verschärft daraus entwickelt und empathisch zu sein. Und ich glaube, das ist doch eigentlich das Wichtigste, dass man empathisch mit anderen Vorschlägen umgehen kann. Das betrifft sich jetzt hier auf unser Gender-Thema, aber wenn ich empathisch im Gender-Thema sein kann, dann kann ich das auf ganz viele andere Bereiche auch auf austragen. Wir sind einfach eine vielfältige Gesellschaft. Wir sind ja auch nicht nur alle, wir sind ja alle nicht gleich, wir sind ja keine Klone. Und ich finde, das muss man sich immer wieder bewusst werden, dass wir in der vielfältigen Gesellschaft leben und unser Auftrag ist es, vielfältig die Vielfalt zu nutzen.
Also ich habe jetzt gerade, ich stimme Miriam total zu, dass du gesagt hast, dass so eine geschlechterreflexive Erziehung auch stark mit Verletzlichkeiten zusammenhängt. Und ich finde aber auch, dass diese binäre Erziehung, oder wenn man das binär machen würde, also dieses Wort gibt es ja jetzt nicht, ne, aber das ist so die Normalität irgendwie, dass das ja auch ganz stark mit Verletzlichkeiten oder mit Verletzlichkeiten zusammenhängt. Ne? Also irgendwie das, so wie du ganz am Anfang auch erzählt hast, Hanna, ne, dass irgendwie das Kind gesagt hat, ja, ich kann nicht als Prinzessin verkleidet in die Schule, weil dann werde ich verprügelt. Diese Antwort lässt ja irgendwie offen, dass das Kind das wollen würde. Ne? Also die Antwort sagt ja, das ist ja eigentlich eine total schlaue Antwort. Das Kind hat nicht gesagt, ich möchte das nicht machen, sondern das Kind hat gesagt, ich muss mit Sanktionen rechnen, wenn ich das mache. Und irgendwie das Geile wäre doch, wenn die Kinder halt irgendwie sich anziehen und verhalten und spielen können, so wie sie es geil finden und nicht, dass das irgendwie sanktioniert und kommentiert wird. Ne? Und ich meine, Sanktionen können ja schon Mini-Kommentare sein, wie, ach, ne, dass irgendwie sozusagen die also wieder in so einem binären gegengeschlechtliche Klamotten kommentiert werden, eine gegengeschlechtlich assoziierte Trinkflasche kommentiert wird oder irgendwie so oder irgendwie immer wieder diese Klischees ausgepackt werden.
Also, bevor wir uns jetzt schweren Herzens von euch verabschieden müssen, habe ich noch die Frage an dich, Julie. Was ist eigentlich das, was du für dich aus dem Gespräch oder Gesprächchen mitgenommen hast?
Also, gute Frage. Ich glaube, ich habe ganz viel mitgenommen, aber jetzt so in der Kürze, was mir am prägnantesten geblieben ist, ich habe ja auch das Interview mit Bernhard Kress eben geführt und war so, das, was er dazu gesagt hat, was so sein Credo ist, eben Kinder in ihrer Identität zu stärken, ihnen irgendwie Raum zu geben, sich zu entwickeln und sie dabei möglichst wenig irgendwie durch gesellschaftliche Erwartungen zu beeinflussen, sondern ihnen einfach diesen Raum zu geben. Ich glaube, das finde ich persönlich irgendwie voll den schönen Gedanken und auch richtig wichtig. Und ja, was hast du mitgenommen? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall voll zu. Das fand ich auch sehr wichtig. Ich glaube, bei mir ist sehr prägnant in meinem Kopf hinterblieben, dass Geschlechterrollen eben sehr begrenzen und gerade auch auf das Beispiel bezogen mit dem Jungen, den wir interviewt haben, der dann gemeint hat, dass er verprügelt werden würde, wenn er in einem Prinzessinnenkleid in die Schule gehen würde. Und das ist halt leider noch sehr oft die Realität von Jungs oder auch von Mädchen, wenn die sich nicht an ihre Geschlechterrollen halten. Und dadurch werden Kinder einfach mega beschränkt. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene natürlich. Und das finde ich halt mega schade und auch ein bisschen traurig. Und da muss in der Gesellschaft auf jeden Fall noch viel passieren.
Ja, das finde ich auch richtig traurig. Und ich musste gerade, als du das erzählt hast, daran denken, wie es wäre, wenn eigentlich alle Kinder mehr als Prinzessinnen rumlaufen würden. Und ich finde es eine richtig schöne Vorstellung. Und natürlich aber einfach allen Kindern mehr Raum und Möglichkeit gegeben wird, sie selbst zu sein. So, liebe Freundinnen der Unterhaltungskunst, das war's jetzt leider schon heute von uns. Es war uns wie immer eine große Freude, über dieses doch sehr wichtige Thema zu sprechen. Habt noch einen schönen Tag und ciao zusammen.
Grüßli gehen raus.